Heute im Kepler-Salon am 9.2.2015 die spanischen Zigeuner und der Flamenco. Vortragende Susanne Zellinger und Gastgeberin Elfi Schulz.
Herzlich willkommen im Kepler-Salon. Es freut mich, heute einen besonderen Gast vorstellen zu können, Susanne Zellinger, und sie bringt ein ganz tolles Thema mit, die spanischen Zigeuner und der Flamenco. Also ein richtiges warmes Thema für den grausamen Winter heute draußen. Viele haben diese Barriere Schnee nicht geschafft, es wollten, haben sich einige angekündigt, aber vielleicht kommen noch welche. Ja, mein Name ist Elfi Schulz. Ich, wie gesagt, darf heute die Gastgeberin sein. Ich kenne Susanne seit über 10-12 Jahren und ich darf du sagen. Susanne werde ich dann noch vorstellen, genauer. Ich möchte jetzt für die Gäste, die den Kepler-Salon noch nicht so gut kennen, etwas vorstellen. Der Kepler-Salon existiert seit 2009 und wird gefördert von Stadt Linz und Land Oberösterreich sowie von den Freunden des Kepler-Salon, dessen Präsidentin ich bin, und ich lade Sie ein, Freund zu werden, damit wir dieses Format weiter erhalten können. Weiters danken wir auch noch Linz AG für die Unterstützung. Und ja, wenn Sie noch nicht den Newsletter bekommen, haben Sie hinten Gelegenheit, auf dem kleinen Tisch sich einzutragen, oder Sie machen das per Internet. Das können Sie natürlich auch machen, wenn Sie Freund des Kepler-Salons oder Freundin des Kepler-Salons werden möchten. Das geht ganz einfach auch per Internet. Ja, jeder Kepler-Salon wird aufgezeichnet. Wenn Susanne ihren Vortrag dann beendet hat, der circa eine halbe Stunde dauern wird, warten Sie, geben Sie mir ein Zeichen, und wenn Sie Fragen haben, und Sie bekommen dann ein Mikro, und das ist ganz wichtig, damit man auch die Fragen hört im Internet, wenn Sie das nachhören wollen oder eben die nicht da bei sein konnten, dass sie sich das anhören. Heute haben wir auch das Dorf-TV zu Gast, das ist ebenfalls ein Medienpartner. Danke für Heinz Martinek und seinen Kollegen, die immer bereit sind, dieses aufzuzeichnen und auch zu schneiden. Herr Martinek ist auch Mitglied des Vereins Freunde Kepler-Salon und eine sehr wichtige Persönlichkeit, er ist auch Rechnungsprüfer. So, die Gastronomie wird seit einem Jahr ungefähr von Wirt am Graben geleitet, und wir haben eine sehr charmante Dame an der Bar, und Sie können auch während des Salons aufstehen und sich etwas zu trinken holen. Falls es uns etwas heiß wird bei dieser Musik heute, also das ist auf alle Fälle gestattet, und natürlich auch steht der Kepler, die Bar auch bis 22 Uhr noch offen, vielleicht manchmal sogar auch etwas länger. Ja, Susanne ist, sieht zwar aus wie eine Spanierin, ist aber in Linz geboren. Sie ist Redakteurin der einzigen deutschsprachigen Flamenco-Zeitschrift, die sich Ander nennt. Ich nehme an, das kommt von Andalusien. Ganz schwer.
Kann sein.
Ihre Spezialgebiete sind der zeitgenössischen Flamenco-Tanz und die Gitanos.
Gitanos,
also ich, Gott, Gitanos, also ich kann leider nicht Spanisch. Ja, durch ihren langjährigen Aufenthalt in Sevilla bekam sie natürlich Einblick in das Leben dort und der andalusischen Hauptstadt. Und was ganz besonders ist, diese Integration der Gitanos in Andalusien generell. Wobei natürlich der Flamenco eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und seit Jahren hält sie Vorträge zu diesem Thema, und darauf freuen wir uns jetzt. Herzlich willkommen im Kepler-Salon, Susanne.
schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. An den Anfang gleich eine Begriffserklärung, warum im Titel steht die spanischen Zigeuner und der Flamenco und nicht die spanischen Roma. Die spanischen Zigeuner sind eine eigene Sparte sozusagen und erkennen sich selbst nicht als Roma, sie sind Gitanos. Warum Gitanos nicht im Titel steht, weil nicht jeder weiß, was Gitanos sind. Ja? Die spanische Welt der Gitanos teilt sich in die Welt der Gache oder der Payos. Das sind die Nicht-Gitanos und die der Gitanos. Auf dem ersten Bild, das Sie sehen, sehen Sie übrigens die Hand eines Patriarchen. Die Patriarchen sind, das erkläre ich auch später noch, meistens die Älteren oder nicht immer die Ältesten, aber meistens die Älteren einer Sippe oder eines Clans oder einer Großfamilie. Und das ist José de la Vega, der Patriarch der Familie Fernández. An den Anfang meines Vortrags möchte ich ein Zitat von Juan de Dios Ramírez stellen. Er ist der Präsident der Unión Romaní Española und der erste Abgeordnete im Europaparlament für die Gitanos. Und er erklärt in einem Interview mit der wichtigsten spanischen Tageszeitung El País die Sonderstellung eigentlich Andalusiens in der Welt der Gitanos. Das Modell für eine mögliche Koexistenz der Gitanos und der Gachos ist Andalusien. Auf dem Gebiet der Erziehung und der Kultur. So wurde in Spanien schon in den 80er Jahren damit aufgehört, die Gitanos auf Sonderschulen zu schicken, wie es in vielen östlichen Ländern noch viele Jahre lang üblich war. Sie gehen mit anderen Kindern auf normale, öffentliche und auch konfessionelle Schulen. Auch ein Ding, das bei uns eigentlich nicht so ist, obwohl es so sein sollte, in den spanischen Schulen, auch in den konfessionellen Schulen, darf nicht nach der Konfession gefragt werden. Das heißt, es darf nicht einmal gefragt werden, geschweige denn, dass man einen Taufschein herzeigen muss. Und drum sind diese Schulen auch für die Gitanos offen. Seit 1989 wurde ein Teil des Geldes und ein ziemlich beträchtiger Teil des spanischen Kulturbudgets speziell für die Förderung der Kinder der Gitanos ausgegeben. Und das ist auch heute noch so und besonders natürlich in Andalusien. Warum, werde ich gleich erklären. Nur einmal zum Zahlenvergleich. In Europa gibt es ungefähr zwischen 8 und 15 Millionen Gitanos, in Österreich um die 40.000, registrierte natürlich immer, es wird mehr geben. In Rumänien fast 2 Millionen und in Spanien und Bulgarien, die kommen gleich danach, 700.000. Also ein wirklich großer Teil der Bevölkerung. Und die meisten dieser Gitanos, die auch heute noch in Andalusien und in Spanien leben, sind ausgewandert um 700 nach Christus und ungefähr im 15. Jahrhundert in Spanien dann angekommen. Und in Spanien leben, wie gesagt, so und so viele Gitanos. Die meisten von ihnen leben in Andalusien. Andalusien ist die südlichste Provinz Spaniens. Hier leben zwischen 250.000 und 300.000 Gitanos. Mehr als 40% der in Spanien lebenden Gitanos leben hier. Sie sind verteilt auf Städte und Dörfer, in manchen mehr, in manchen weniger. Es gibt gewisse Zonen, wo sich das ballt, zum Beispiel im Norden von Granada. Da gibt es 20 Dörfer, wo der Anteil der Gitanos mehr als 15% der Bevölkerung beträgt. Generell leben sie lieber in Städten, Dörfern als am Land, weil sie dort besser angebunden sind und das mögen sie. Sie kommunizieren ja sehr gerne miteinander. Die Zentren sind heute, wie es auch damals war, also irgendwie dieser Tipp. Ja. Die Zentren heute sind Sevilla, Malaga, Granada und Jerez de la Frontera, aber auch in vielen kleineren Städten, so wie in Cádiz, gibt es sehr eine hohe Gitano-Population. Bis in die 60er Jahre, in jeder Stadt ist es aber anders, bis in die 60er Jahre zum Beispiel lebten in Sevilla die Gitanos in sogenannten Corrales. Die Corrales sind vergleichbar mit unseren Vierkanthöfen, nur dass in diesen Corrales bis zu 70 Gitano-Familien gemischt, aber mit den Gache lebten. Also es war kaum einmal so, dass nur die Gitanos unter sich waren. Sehr bald schon hat diese Durchmischung oder dieses Zusammenleben angefangen. In Städten wie Sevilla und Granada gab es aber in den 60er Jahren eine sehr starke Bewegung, die meistens von Grundstücksspekulanten ausging. Das heißt, die Gitanos wurden aus ihren traditionellen Vierteln ausgesiedelt und an die Randbezirke gedrängt. Ja, eigentlich, es gibt auch Filme drüber, man sieht es da, es kommen Planwagen, die Gitanos werden mit all ihren Familienangehörigen umgesiedelt. Diese Corrales, die es damals gab, gibt es natürlich heute noch. Heute schauen sie allerdings so aus, sind sehr hübsch und es leben fast nur mehr die Gatsche drinnen. Wobei zum Beispiel in Sevilla, sie wurden auf verschiedene Außenbezirke verteilt, ein ganz bekanntes. In diesen Außenbezirken gab es und gibt es natürlich Probleme, aber es hat sich auch eine ganz eigene Kultur des Flamenco entwickelt, wie zum Beispiel in Las 3.000 Viviendas, heißt so 3.000 Wohnungen, weil dort eben 3.000 Wohnungen freigemacht wurden für die Gitanos, die sich dort zuerst natürlich überhaupt nicht wohl gefühlt haben und zuerst einmal alles, was an Türen und Trennwänden und Fenstern und sonst war, rausgerissen haben und auf die Straße geworfen, weil sie es einfach nicht gewohnt waren, in kleinen 70 Quadratmeter Wohnungen jede Familie, jede Kleinfamilie für sich zu wohnen. Inzwischen hat sich dort aber eine der berühmtesten Flamenco-Kulturen entwickelt, El Flamenco de las 3.000 oder El Polígono Sur. Es gibt einen sehr schönen Film drüber, der auch Polígono Sur heißt. Ja. So schaut es von außen aus, aber in Wirklichkeit ist es manchmal auch wirklich viel lustiger. Das Leben dort spielt sich auf der Straße statt und wenn einer einen Esel hat oder ein Maultier, dann nimmt er ihn schon mal mit in die Wohnung und der schaut dann beim Fenster raus. Und diesen Film würde ich wirklich empfehlen. Er zeigt einfach so, wie es ist, ungeschönt und mit sehr viel Musik von einer Französin gemacht, wie sich diese Kultur dort entwickelt hat, die man nicht mit einer Bühnen-Flamenco-Kultur verwechseln darf, sondern einfach so, wie es eben ist. Da singen schon die Kinder. Einer der berühmtesten Vertreter aus dem Polígono Sur ist Bobote. Bobote ist ein Gitano, Tänzer und auch Perkussionist, der Karriere gemacht hat, weil er mit dem berühmtesten Vertreter der Flamenco-Avantgarde, Israel Galván, der übrigens auch nach Linz kommt, auftritt. Und er hat auch Platten aufgenommen. Es ist eine Musik, die man bei uns nie auf den Bühnen sehen wird, die aber sehr, sehr lebendig ist und sehr interessant. Jede Stadt hat natürlich ihre typischen Gitano-Viertels auch heute in Sevilla, obwohl sie nicht mehr dort leben. Und es wird sehr viel dafür getan, aber jetzt wieder, seit den letzten 20 Jahren, diese Gitanos wieder in Erinnerung zu rufen. Nicht nur für die Touristen, sondern auch für die jungen Gitanos. Es gibt eigene Programme, wo die jungen Gitanos ihre Vergangenheit wieder kennenlernen. Es gibt zum Beispiel auf vielen Häusern, wo berühmte Sänger gewohnt haben, diese Placas, wo dann draufsteht, hier hat Curro Fernández gewohnt, er ist einer der berühmtesten Sänger, lebt heute noch immer da und da und seine Kinder sind alle in der Flamenco-Szene heute noch aktiv tätig und besonders seine Tochter Esperanza Fernández ist eine der berühmtesten Flamenco-Sängerinnen im Moment. Curro ist ein sehr eleganter, gebildeter Gitano. Hier sehen wir ihn bei einer Probe mit einer Tänzerin, für die er die Choreografie machte, obwohl er Sänger war. Und er hat damals schon, seine Kinder sind in den 60er Jahren geboren, dafür gesorgt, dass sie in die Schule gingen, obwohl sie eigentlich alle lieber Flamenco machen wollten und diese Schule auch beendet haben. Eine wirkliche Ausnahme in diesen Städten ist Jerez. Jerez de la Frontera kennen Sie vielleicht vom Sherry. Es ist die bekannteste Stadt der Sherry-Produktionen. Und in Jerez gibt es zwei Viertel, in denen die Gitanos hauptsächlich leben, aber auch durchmischt. Und im Gegensatz zu vielen anderen Städten befinden sich diese beiden Viertel mitten in der Stadt. Das ist Santiago und La Plazuela, wo seit Jahrhunderten eigentlich die Gitanos und die Gachos gemeinsam leben und auch ihren traditionellen Berufen zum Teil noch nachgehen. In der demografischen Struktur der Gitanos in Jerez und auch, hier ist ein Bild von Santiago, ein wunderschönes Viertel, San Miguel oder La Plazuela, mitten in Jerez, wo eben dieses Zusammenleben heute wieder unglaublich gut funktioniert. In der demografischen Struktur gibt es einige Unterschiede, das mag überall so sein, es ist auch in Spanien so, das heißt, dass die Gitanos tendenziell jünger sind, 2/3 der Gitanos sind jünger als 25 und 1/3 ist zwischen 6 und 16 Jahre alt. Das hängt auch damit zusammen, dass die Flamencos oder die Gitanos sehr früh Kinder bekommen, das ist auch heute noch so. Bobote, den Sie vorher gesehen haben, ist jetzt gerade 50 und ist seit einigen Jahren Urgroßvater. Also seine Frau hat mit 13 das erste Kind bekommen, seine Tochter auch, also und seine Enkelin wahrscheinlich auch. In Spanien ist die Rolle der Gitanos auch deswegen anders als in unseren Breiten, weil sie nicht so leicht zu identifizieren sind, weder äußerlich noch durch ihre Sprache noch durch ihre Religion. Sie sind auch keine Immigranten, sie sind keine Flüchtlinge, sie sind keine Gastarbeiter. Das heißt, sie wurden nicht aus einem bestimmten Zweck ins Land geholt, sondern sie leben seit Jahrhunderten dort. Sie sind dort auch sesshaft schon seit vielen, vielen Jahren. Und so ist ein zweites Vorurteil oder ein zweiter Irrtum, was die Gitanos betrifft, ist das Nomadentum. Das Nomadentum ist in Spanien auf jeden Fall und bei uns eigentlich auch ein Mythos. 88% der spanischen Gitanos leben seit Jahrzehnten, manchmal auch Jahrhunderten, sind sesshaft und ein Großteil dieser Gitanos leben in Häusern, die mehr als 50 Jahre alt sind. Also auch keine neuen Um- oder unter Aussiedlung. Die erste Erwähnung der Gitanos in Andalusien gab es um Mitte des 15. Jahrhunderts. Sie reisten damals natürlich umher und spielten an den Höfen der Reichen. Und natürlich war ihr Auftritt damals auch immer schon von Sanktionen, Edikten, was weiß ich, begleitet. Aber die wichtigste Sanktion eigentlich passierte erst im 18. Jahrhundert, wo ihnen vom König Carlos III. Damals verboten wurde, ihre Sprache zu sprechen, ihre Religion auszuüben, ihre Bräuche zu leben. Und vor allem auch das Nomadentum. Am Anfang, es wurde unter Strafe gestellt, allerdings nicht unter drastische Strafe, sondern meistens Geldstrafen, die sie aber auch nicht bezahlen konnten. Also fanden sie sich in ihr Schicksal drein und siedelte sich an, was für sie auch einen großen Vorteil hatte. Sie bekamen dadurch natürlich einen Pass, also ihre Papiere. Sie wurden sozusagen registriert im Geburtenregister, sie bekamen Arbeit und so weiter. Und sehr, sehr bald erkannten sie den Vorteil eigentlich dieser Sanktionen. Ihre typischen Berufe damals waren Landarbeiter, Fischhändler, Korbflechter, Tischler, Fischer und so weiter, auch Schmiede, und manche von ihnen sind noch erhalten. Die letzten Schmiede zum Beispiel sind erst in den 80er Jahren verschwunden, und einer der wichtigsten Gesänge im Flamenco, die Martinette, kommt aus der Zeit dieser Schmiede, und ich zeige Ihnen jetzt ein Video von Agujeta. Agujeta kommt aus einer ganz alten Flamenco-Gitano-Dynastie, und er hatte auch, wie seine ganze Familie, in der Schmiede gearbeitet, und er tritt immer noch auf, ist unter anderem verewigt in einem wunderbaren Film von Carlos Saura über den Flamenco. Was Sie jetzt hören, er erzählt zuerst ein bisschen über sein Leben, darüber, dass er nicht lesen und schreiben konnte und so weiter, ist aber nicht so wichtig, aber es ist einfach ein sehr deutliches Beispiel auch dafür, wie die Gitanos früher waren und manchmal heute auch noch sind. Muss ich da jetzt rechts drauf tippen? Doppel.
La de la fregua. Ahora hago por gusto sin trabajo, pero que yo no voy a trabajar más en mi vida. Hombre, de cante voy a trabajar hasta que tenga 110 años. Yo no sé leer, escribir ni nada de eso. Porque además no fui a la escuela nunca. Y si me acuerdo, me parece que hace una vez cuando me pusieron a hacer los números con la pizarra, lo tiré y salió volando. He perdido, ya no fui más.
Erzählt ihm, dass er nicht in die Schule gegangen ist, weil er keine Lust hatte, Leben und
Schreiben zu lernen.
Er hat alle Gesänge oder alle Strophen
im Kopf.
Und er könnte 5 oder 6 Tage ununterbrochen singen, ohne sich jemals zu wiederholen.
Porque ya pierde el saber pronunciar.
Voy a cantar para el mundo.
Gleich auch zur Sprache. Die sehr lange gab es das Romanés, das eigentlich alle Gitanos oder alle Roma auf der Welt sprechen sollten, nur mündlich. Ja, diese Generation von Gitanos war selten in der Schule. Viele von ihnen konnten nicht lesen und schreiben, wollten es auch gar nicht und haben es auch gar nicht gebraucht. Die Untersuchung der Sprache ist eigentlich schon alt, aber sie wurde immer nur oberflächlich betrachtet und eigentlich erst in den letzten Jahrzehnten wird niedergeschrieben, wird festgehalten. Es gibt wieder Unterricht in der Sprache, aber es ist dennoch nicht so, die spanischen Gitanos reden Caló, das so stark vom Spanischen gefärbt ist, dass sich ein spanischer Gitano nicht mehr mit einem Ostroma unterhalten könnte. Also der Unterschied ist gerade im Spanischen durch die Integration so groß, dass sie einander nicht verstehen würden. Und das Spanische ist auch eine der Sprachen, wo am meisten Ausdrücke aus der Sprache der Calós noch erhalten ist und in die Alltagssprache übergegangen ist. Genauso ist es übrigens mit der Religion. Die Gitanos haben jetzt keine eigene Religion. Sie passen sich meistens an die Länder an, wo sie sind. In Spanien haben sie eine eigene Religion nicht erfunden, aber einen protestantischen Zweig, der da Culto heißt, haben sie sich angeeignet und da treffen sie sich auch regelmäßig. Dieser Culto hat inzwischen auch eine wichtige Rolle übernommen in der Bildung der jungen Gitanos, weil es gehen immer noch nicht alle zur Schule, zwar sehr viele, aber nicht alle. Es ist ihnen sehr wichtig, dass diese jungen Leute die Bibel lesen können und sie werden dort zum Beispiel in der Sprache unterrichtet und es wird auch versucht, sie von den Drogen fernzuhalten, was eins der Hauptprobleme eigentlich der Gitanos oder der Hauptursachen ist, warum sehr viele Flamencos oder berühmte Gitano-Sänger an Drogen gestorben sind. Der berühmteste, den sehen Sie hier, Camarón de la Isla. Auf der linken Seite Paco de Lucía, den werden Sie vielleicht kennen. Das Wunderpaar eigentlich des modernen Flamenco. Sie haben die moderne Flamenco-Musik eigentlich eingeleitet. Und auch Camarón de la Isla ist an Drogen oder am Tabakkonsum letztendlich viel zu jung gestorben. Familienmäßig sind die spanischen Gitanos einerseits sehr traditionell orientiert, andererseits aber sehr modern. Die Frauen haben auch im Flamenco zum Beispiel genau die gleiche Rolle wie die Männer, obwohl sie im Familienbereich oberflächlich betrachtet jetzt einer patriarchalischen Struktur unterworfen sind, aber sie sind sehr unabhängig, viele von ihnen arbeiten, also es ist beileibe nicht so, dass die alle zu Hause sind und ihre vielen Kinder aufziehen, die sie immer noch haben, weil Kinder sind für die Gitanos immer noch sehr wichtig. Die Familien sind sehr groß, auch dadurch, dass die Familie im weiteren Sinn immer betrachtet wird, also nicht nur die Kernfamilie, sondern auch sämtliche Cousins, Cousinen, Tanten, Großonkel, Großtanten zählen zur Familie. Und man wohnt auch gerne in der Nähe seiner Verwandten. Es sind auch Heiraten innerhalb der Verwandtschaft immer noch üblich. Zum Beispiel Cousin und Cousine ist kein Thema, das ist durchaus normal, obwohl sich heute natürlich viele junge Gitanos mit Gaches verheiraten und das ist auch kein Problem mehr. Aber es gibt noch sehr viele, die gerne untereinander heiraten. Vorher haben wir einen Patriarchen gesehen. Der Patriarch war jedenfalls bis vor kurzer Zeit einer der älteren Männer, die vor allem durch ihre Erfahrung und aber auch durch den Respekt, den man ihnen zollte, zum Patriarchen geworden ist. Es gibt aber auch sehr viele Familien, wie zum Beispiel die von Farruco, die werden wir später sehen, ein ganz berühmter Flamenco-Clan, wo der 20-jährige Sohn Farruquito die Rolle des Patriarchen übernehmen musste, weil einfach sonst keiner da war. Und Patriarch ist auch in dem Sinne zu verstehen, er sucht auch Lösungen für Probleme, also ist nicht nur kein Clan-Chef jetzt, sondern durch seine Erfahrung und auch durch den Respekt, den man ihnen zollt, dazu geworden. Im Großen unterscheidet man die Gitanos in Spanien in die Gitanos Canasteros und die Gitanos Caseros. Die Gitanos Canastero kommen vom Korbflechten. Das sind die, die immer noch sehr auf die Tradition achten, die das auch gerne haben, auch wo auch Bräuche wie, das kennen Sie sicher, die Jungfernprobe, vor der Hochzeit, wo ältere Frauen mit dem weißen Taschentuch dann winken und wenn es Blutflecken hat, dann ist die Gitana Jungfrau und dadurch wert geheiratet zu werden, wenn nicht, dann nicht. Die werden aber immer weniger. Der Hauptteil eigentlich sind die Gitanos Caseros, das heißt, sie leben wie alle anderen Spanier auch, in Häusern, in Wohnungen und diese Bräuche sind ein Mythos geworden und werden auch nicht mehr gelebt. Im Flamenco haben die Gitanos ein Podium gefunden, das für sie einfach perfekt war. Und gerade in Spanien repräsentieren sie dadurch auch das Bild nach außen, das in manchen Zeiten benutzt wurde, wie in Franco-Zeiten. Und heute aber ein Merkmal ist oder ein Identitätsmerkmal, das für sie sehr, sehr wichtig ist. Und über die Entstehung des Flamencos ist genauso wie über die Urgeschichte der Gitanos gibt es verschiedene Theorien, ob es jetzt den Namen angeht oder die Herkunft. Was als sicher gilt, ist, dass zuerst der Gesang war, dann später das Instrument dazu kam und der Flamenco-Tanz als solcher kam eigentlich als letztes dazu. Und der traditionelle Flamenco wurde und wird auch heute noch verkauft mit dem typischen Bild der Gitanos und eine der wichtigsten Vertreterinnen, die auch sehr medienwirksam war, ist Carmen Amaya, eine Gitano-Tänzerin aus Barcelona, also keine Andalusien, aber sie hat den Tanz wesentlich geprägt und auch dieses Bild von der ungezügelten Zigeunerin. Mit ihr wurden viele Filme gedreht. Einer von ihnen ist Los Tarantas, wo sie mit ihrer ganzen Sippe auf dem Samorosso tanzt. Dieses Bild der Gitana, dieser wilden Tänzerin, wurde bei uns in unseren Breiten natürlich auch sehr stark geprägt durch das Carmen-Image, wobei man immer nicht vergessen darf, dass weder der Schriftsteller ein Spanier war, noch der Opernkomponist, es waren beide Franzosen, und trotzdem hat sich das Bild also in unseren Köpfen sehr festgesetzt. Heute teilt sich der Flamenco eigentlich in zwei Teile. Den Flamenco en Familia, das heißt, wie er in den Dörfern oder auch zu Hause getanzt wird, und der Flamenco auf der Bühne, der ganz anderen Gesetzen gehorcht. Und die großen Flamenco-Künstler heute sind auf den größten Bühnen der Welt unterwegs. Und das andere findet immer noch statt, allerdings hauptsächlich in Andalusien, aber auch in Murcia zum Beispiel oder im Norden. Hier haben wir das Bild einer typischen Juerga, wo die Familie zusammensitzt. Der Patriarch singt gerade, sein Sohn spielt, eine Tochter singt. Der Bühnenflamenco ist genauso wie alles andere. Hier sehen wir Farruquito, inzwischen sehr oft eine große Inszenierung mit Bühnenbild, Licht und so weiter. Also das klafft ziemlich auseinander, aber es gibt heute noch beides. Der Flamenco wurde ja eine lange Zeitspanne eigentlich hinweg als etwas rein Andalusisches angesehen. Als solcher, unter dem Namen Flamenco, gibt es ihn erst seit 1850. Damals fand er im kleinen Kreis statt. Die Sänger waren hauptsächlich Gitanos. Man streitet zwar heute darüber, ob die Gitanos jetzt den Flamenco erfunden haben oder nicht. Tatsache ist, dass in den ersten Zeiten und noch lange weiter die meisten Sänger oder Cantaores Gitanos waren. Und erst eigentlich Ende des 19. Jahrhunderts begann der Weg dann in die Städte, auch bedingt durch eine gesellschaftliche Veränderung. Die Leute wanderten in die Städte ab, es bildeten sich Salons, sie konnten auftreten, es wurden die ersten Tablaos gegründet, die damals anders hießen, aber eigentlich waren es Tablaos, das heißt Lokale, wo eine Bühne war. Und man glaubt heute, dass sich zum Beispiel damals eigentlich erst dieser Zapateado, diese Kunst des Steppens oder wie sie es nennen wollen, entwickelt hat, weil man damals zum ersten Mal die Beine oder die Füße hörte. Und das ist ja heute zu einem ganz wichtigen Teil eigentlich geworden. Im 20. Jahrhundert gab es Zeiten, wo das Zentrum des Flamencos nicht in Spanien war, sondern in New York. Nach dem Zweiten Weltkrieg, die Franco-Diktatur begann. Franco schaute ja sehr auf seinen Flamenco, aber nur auf das Bild, das er gerne haben wollte. Und das war das mit der Blume am Kopf und mit den Lunares, mit den Pünktchenkleidern. Und das hat er auch reichlich ausgenützt für die Touristen, und dieses Bild hat er auch gekauft. Eigentlich erst nach Ende der Franco-Diktatur wurde der Flamenco wieder eigenständiger, und es begann auch eine Zeit, wo junge Tänzer, Sänger, Gitarristen geboren wurden, die etwas anderes brauchten, die in dieser Tradition feststeckten und irgendwie Lust hatten, einfach den Flamenco oder das Bedürfnis, den Flamenco weiterzuentwickeln. Und in dieser Zeit entstand auch eine Avantgarde, die heute, man hat es zum Beispiel vor 2 Monaten in St. Pölten gesehen, im April kommt Israel Galvan, der die Frontfigur der Avantgarde ist, auch nach Linz. Also sehr, sehr modern, sehr zeitgenössisch, aber immer noch die Wurzeln oder die Regeln des traditionellen Flamenco beachtend. Natürlich hat sich auch die Instrumentalisierung verändert. Früher war die Gitarre das typische Instrument, was nicht heißt, dass es nicht andere gab. Aber heutzutage ist es durchaus üblich, dass eine Geige, ein Cello, es begann schon bei Paco de Lucia, eigentlich alle Instrumente im Flamenco eingeflossen sind und auch verwendet werden. Viele der Künstler, die heute die Großen des Flamenco sind Gitanos oder zumindest halb. Das ist ja auch eigentlich umgekehrt. Man ist stolz drauf, einen Gitano in der Familie zu haben. Und einer der ganz großen Sänger heute ist José Valencia aus Lebrija. Gitano por todos los costados, das heißt von allen Seiten. Vater Gitano, Mutter Gitana und auch zum Beispiel Israel Galvan. Israel Galvan ist ein wirklich großer Tänzer, nicht nur was den Flamenco betrifft. Und er hat letztes Jahr hatte er Premiere mit einem sehr wichtigen Werk, wobei das zum ersten Mal eigentlich der Genozid der Gitanos behandelt wurde in einem Stück, das heißt Lo Real. Und ich zeige Ihnen jetzt nur einen ganz kurzen Ausschnitt, um zu sehen, wie sehr sich auch das Bild verändert hat. Das ist bei der Flamenco Biennale in Holland. Das ist der Flamenco, wie er heute ist, aber es gibt auch noch den anderen und wirklich inzwischen auf allen großen Bühnen eigentlich der Welt. Und damit möchte ich auch schon ans Ende kommen. Ich glaube, meine halbe Stunde ist um. Und wenn Sie Fragen haben, sehr gerne.
Danke vielmals. Gibt es schon Fragen? Sehe ich schon Hände in der Höhe? Nein? Ja, doch. Ja, kleiner Moment, das Mikro kommt.
Herkunft von Gitanos, nicht weiß,
das Mikro halten.
Na, wegen der Aufnahme.
Wegen der Aufnahme.
Okay. Also Herkunft der Gitanos, wie ich weiß, kommt aus Indien. Die waren auch einige Zeit im Iran. Ich bin selber Iraner. Und da habe ich, in der Richtung habe ich mal recherchiert, dass sie im Iran waren, haben sie Kultur, Tanz und, also ihr Tanz und ihr Gesang vermischt mit iranischen. Und sowieso aus Indien haben sie was mitgehabt und dann sind weitergezogen. Und so. Stimmt diese Aussage, dass Sie aus Indien stammen?
Auf jeden Fall, und das wurde festgestellt aufgrund der Sprache. Sehr lange hat man eigentlich versucht, das auf eine andere Weise zu erklären, aber ganz klar, und zwar eindeutig klar, wurde es aufgrund der Sprache, die einzige Sprache, mit der vor allem vom Vokabular her das Romanes Ähnlichkeit hatte, war das Sanskrit aus Nordindien, und da gibt es Untersuchungen drüber, die im 18. Jahrhundert begonnen wurden, aber die wichtigsten fanden Mitte letztes Jahrhundert statt, wo eindeutig hervorging, dass das so ist.
Ja, gibt es zur Herkunft noch oder wird ja mehrere Einflüsse auch geben? Das erste Video oder das erste Ding hat mich eigentlich an arabische Musik erinnert, ganz am Anfang. Oder liege ich da nicht ganz falsch? Also,
falsch auf keinen Fall, ja. Es ist einfach ein, ja, der, man sieht es auch am Weg,
ja, ja.
Es gibt auch sehr viele, also byzantinisch, sephardisch, was auch immer, und auch sehr große Einflüsse vom Mittelmeerraum, auch von, es gibt eine bestimmte Gruppe von Gesängen, die kannteste Ida y Vuelta, also wie die Spanier nach Kuba und so weiter gefahren sind, wieder zurückgekommen sind und gewisse Stile mitgebracht haben. Und aber eigentlich ist die Flamenco-Forschung ja noch nicht sehr alt. Und gerade jetzt beschäftigt man sich wieder damit, über wo welche Einflüsse herkommen. Es gibt auch Einflüsse aus Schwarz-Afrika. Also
aber die Forschung ist noch jung.
Eigentlich eine Weltmusik.
Ja. Was mich... Okay, ja, bitte, eine Frage.
Um wieder in die Gegenwart zurückzukehren, zwei Fragen. Wie stehen die Spanier zu ihren Landsleuten, Gitanos? Können wir uns da ein Scheibchen von den Spaniern abschneiden? Und B, es werden sicher nicht alle Gitanos vom Flamenco leben. Was treiben sie sonst?
Inzwischen ist es, also wie war die erste Frage?
Ob wir uns Spanier,
ja, die Gitanos. Ich glaube, es ist schon deshalb nicht vergleichbar, weil es dort sehr viele sind. Und weil die, ich glaube, diese Vermischung schon vor vielen, vielen Jahren stattgefunden hat. Aus den Gründen, die ich vorher schon erwähnt habe.
Keine Flüchtlinge,
keine Immigranten. Sie haben jetzt in den letzten Jahren Probleme mit den Ostroma, weil die rumänischen Roma sozusagen ihr Bild schädigen, das sie inzwischen gewonnen haben. In Spanien, natürlich ist es in Spanien nicht überall gleich. Und natürlich hat der Flamenco sehr gut dazu beigetragen, ihr Image sozusagen zu verbessern.
Aber haben die Gitanos unter den Spaniern grundsätzlich ein positives oder ein negatives Image?
Kann man, glaube ich, nicht allgemein sagen. Ich weiß es nur von Andalusien, dass ihnen mit sehr viel Respekt und auch mehr Großzügigkeit begegnet wird als hier. Und die Gitanos, die ich kenne, sind natürlich auch keine Durchschnitts-Gitanos, aber auch kenne ich auch. Ja. Ja, und eigentlich leben sie zumindest, die meisten, die ich kenne, kommen aus Jerez, und sie leben dort wirklich integriert und in einer Gemeinschaft.
Und der Begriff Gitano ist nichts Abwertendes?
Nein. Nein. Das ist eben bei uns dieses Problem, dieses Zigeuner, dieses Wort Zigeuner, das so belastet ist von unserer Nazi-Vergangenheit. Das ist ja auch nicht überall so. In Holland, die Holländer sagen Zigeuner mit einer Selbstverständlichkeit. Oder dass Roma nicht für alle stimmt, ist auch eine Tatsache. Ja, die ersten, die sich gewehrt haben, gegen als Roma bezeichnet zu werden, waren die deutschen Sintis. Weil sie eben keine Roma sind, sondern Sinti aber.
Und was machen die nicht Flamenco?
Ist ganz verschieden. Einige sind noch in ihren traditionellen Berufen, okay, wie Fischhändler, Fleischhändler tätig. Viele sind auch Handwerker, aber es gibt auch sehr viele, und da tut auch zum Beispiel Spanien sehr viel, um dieses Image zu verbessern. Es gibt eine eigene Fernsehserie, in der jedes Mal ein Gitano vorgestellt wird, der entweder Arzt ist oder auf der Universität unterrichtet und so weiter und so. Also es wird auch sehr viel dafür getan, dieses typische Bild vom Gypsy oder Gitano zu verändern. Sie bemühen sich sehr, das auch richtig zu stellen.
Ja, danke. Moment, Moment. Warten auf das Mikro.
Wait for the micro.
In der ersten Reihe da. Danke.
Das ist jetzt nicht eine wichtige Frage, aber ich habe mal gehört im Zusammenhang mit Zigeunern den Begriff Cante do Honda oder Honda.
No, Cante Hondo.
Ja, was heißt das?
Cante Hondo ist eigentlich der tiefe Gesang der Zigeuner oder im Flamenco eigentlich, hat nichts mit den Gitanos zu tun. Das ist der für unsere Ohren ein bisschen schwierig ist, so wie der, den wir vorher. Es gibt leichtere, was nichts mit der Qualität zu tun hat, aber am besten ist es so zu erklären, der Cante Hondo ist der schwierig ist für jemanden, der es jetzt nicht so versteht. Der tiefe Gesang eigentlich.
Dankeschön. Was mich auch noch interessieren würde, welche Themen werden da besungen? Oder ist es, kann man das gar nicht definieren genauer? Oder ist es einfach der Alltag? Oder
auch, aber es werden natürlich sehr viele Letras, also Texte, sind ja sehr alt. Aha, die entweder, ja. Die meisten sind gar nicht bekannt nach Autoren, sondern sind einfach aus der andalusischen Musik entstanden und auch natürlich aus den Problemen, die die Gitanos damals hatten. Ja, da geht es um Kerker, um Verfolgung, um Hunger, um Armut, sehr oft auch um die Mutter, um die Liebe oder die verschmähte Liebe. Mhm. Es gibt aber auch es gibt viele Schriftsteller in Spanien, die Letras geschrieben haben, die heute gesungen werden. Und es gibt auch politische Texte, also es ist ganz verschieden, aber der Hauptteil ist sicher aus der früheren Zeit und dadurch auch Themen bestimmt.
Und du bist auch Sängerin, kannst du das auch? Oder und auch?
Ich bin Hobbysängerin,
naja,
aber würde mich niemals an einen Cante Hondo zum Beispiel wagen. Ja, an die leichteren Gesänge, das traue ich mich. Ja. Aber die Cante Hondo ist sehr, 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 sehr schwierig. Also auch technisch, auch vom musikalischen her. Es gibt ja nicht nur Halbtöne, sondern Vierteltöne und auch dieses Ai-Ai-Ai, dieses Gejammer am Anfang ist viel schwerer, als es aussieht.
Und die Jugendlichen oder die Kinder lernen das von der Pike auf?
Also in sehr der Familie, viele von ihnen eben in diesen Städten, wo der Flamenco noch lebt, wie in Jerez oder Lebrija oder auch Morón. Da hören sie das ja auch die ganze Zeit. Ja, wir wundern uns oft, warum kann ein Fünfjähriger eine Soleá singen und ich kann es immer noch nicht, auch wenn ich es schon 10-mal probiert habe, eben deswegen. Weil dort der Musik, es kommt auch aus jeder Bar, hört man Flamenco, also ist sehr, sehr präsent jetzt in Andalusien.
Noch eine Frage bitte? Moment. Ordentlich rein.
Ich habe gehört, diese Gitanos kommt aus Ägypten, stimmt das?
Nein, das war eben diese, drum gibt es diesen Gypsy oder Gitanos, das war noch, ist in einer Zeit entstanden, als man noch dachte, sie kämen aus Ägypten. Der Wortstamm kommt eigentlich von Egyptianos, wie die Gypsies auch. Es war eigentlich nur eine Station, aber man wusste es eben nicht, weil die Forschung damals sich damit noch gar nicht beschäftigte. Das ging erst über die Sprache.
Auf das Mikro warten, Herr
Zellinger,
bitte.
Ich wollte da nur einwerfen, das glaube ich, da kann man sich nicht vorstellen, dass die da in Nordindien ihre Koffer gepackt haben und nach Spanien gegangen sind. Sie sind über Jahrhunderte gelaufen und dann waren sie so, haben von Ägypten und von Nordafrika überall Elemente aufgenommen und darum ist es ja so witzig, dass die dass das Flamenco ja so arabische Einflüsse hat und so weiter.
Ja, jetzt ging es ja nur um den Namen. Gypsy und so.
Dass sie von Ägypten kommen, stimmt und stimmt nicht. Die waren wahrscheinlich 100 Jahre lang dort oder so, bis dann weiter.
Ja. Dort gleich weiterreichen, danke vielmals.
Übrigens ein sehr guter Flamenco-Gitarrist, wenn Sie mal einen brauchen.
Hören wir heute vielleicht was?
Die arabischen Einflüsse im Flamenco, sofern es die gibt, sind wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die Mauren ab 711 in Spanien waren und spätestens 1492 mit der Eroberung von Granada, Rückeroberung durch die Katholiken, die Reconquista, jetzt spielt's Granada, Stichwort, ne, kennt man ja, dass die so lange eben da waren und da sind wahrscheinlich Das sind Jahrhunderte in Andalusien, wo man den Muezzin wahrscheinlich gehört hat, ne, von den Moscheen. Und würde mich wundern, wenn das nicht an klar. Eindruck hinterlässt. Ne? Das ist ja ein Teil dann von der Kultur.
Das waren ja 700 Jahre, das, muss man denken.
Genau,
gell?
Genauso wie das in der Architektur 700 Jahre. Im Budecha noch da ist. Ne?
Das hört man dann.
1432 wurden sie in Jerez erwähnt und die Reconquista war 1492 aus. Ja, ja. Na, das macht ja nichts anderes, aber die Musik, ja, ist ja entstanden aus dem Liedgut, das da war. Und damals war einfach die maurische oder arabische Musik in der Volksmusik, in der andalusischen sehr verankert.
Der ja? Muss, na, ich, ja, ja. Nur ganz kurz, aber sie sind eben, wie du gesagt hast, 1430 irgendwo nach Spanien gekommen. Mhm. Und 1492 war der absolute Endpunkt. Da waren also um 1400 waren die Araber schon aus Spanien draußen.
Ja,
1492
ja.
Nein, darum sage ich, die Berührung, Entschuldigung, dass ich jetzt also noch, die Berührung der Gitanos mit den Arabern hat nicht in erster Linie in Andalusien stattgefunden. Ja, dass sie zu viel später angekommen sind, sondern
nein,
auf dem Weg.
Nein, aber können wir das jetzt aufkürzen?
Auf dem Weg nach Spanien.
Okay, danke.
Okay, dann möchte ich nur ganz kurz einwenden, dass die Araber, also die Muslime, zur Zeit der Reconquista sehr stark verfolgt worden sind. Stichwort Limpieza de Sangre damals. Und dass viele Moslems sich unter die Gitanos gemischt haben, um mit ihnen zu leben und praktisch der Verfolgung zu entgehen, also sich als Gitanos
die ja genauso verfolgt haben. Wurden, ne, die Gitanos.
Das ist eine große, komplexe Geschichte. Mhm. Natürlich, wenn ich sage 711 bis 1492, ist das dieser ganz große Rahmen. Ja, 711 waren natürlich die Mauren nicht in ganz Andalusien und haben ihre Kultur schon etabliert gehabt. Ja? Aber sie haben auf jeden Fall, wie man an der Architektur auch sieht, definitiv Eindrücke hinterlassen und Die Araber.
Mhm.
So wie die Gitanos auch, ne?
Wir hören das nicht.
Ja, ist ja egal.
Sagen
wir das jetzt abwenden, bitte.
Okay, haben wir das jetzt ungefähr geklärt. Also, welche Einflüsse hat es noch gegeben?
Na, von den Sepharden und auch aus dem Mittelmeerraum und auch aus Übersee und so weiter.
Und Flamenco gilt ja heute als die spanische Musik, oder?
Für uns.
Oder für uns.
Ja. Wobei nicht alle Spanier damit einverstanden sind.
Okay. Aber ich habe gehört, dass, oder beim Recherchieren bin ich drauf gekommen, dass Flamenco jetzt Weltkulturerbe geworden ist.
Ja.
Ist das? Und das ändert doch auch die...
2011?
Ja.
Ich weiß nicht, ob es was ändert.
Nicht? Ja.
Die Flamenco selbst, manche von ihnen ärgern sich sogar drüber, weil sie sagen, das Weltkulturerbe, das ist so, als ob man eine bedrohte Art retten wollte und der Flamenco ist alles andere als bedroht. Mhm. Also, aber...
Nein? Ja, dann... Da frage ich noch weiter. Oder ich habe auch gelesen, dass die Kinder jetzt in der Schule das lernen, also nicht Gitanos, sondern allgemein. Ist das machbar?
Die Kinder der Flamenco, sie bemühen sich sehr darum, dass der Flamenco jetzt sozusagen auch in den Schulen oder in der Bildung Eintritt hält. Es gibt Universitäten, wo man Flamenco studieren kann, also auch musikalisch, aber auch von der Geschichte her. Es gibt Schulbücher, die schön lernen. Das ist ja alles neu, was eigentlich unglaublich ist, wenn man die Kunst an sich betrachtet, dass es bis vor kurzem ja keine Flamencos in den Schulbüchern gab, auch keine Gitanos, außer als schlechtes Beispiel. Das verändert sich und vom Tanz her, es wird vor allem Tanz unterrichtet und da eine sehr kleine Sparte, das sind die Sevillanas. Die Sevillanas gehören auch zum Flamenco, aber es ist eine Arte Menor, es ist ein Paartanz und das lernen. Unsere Tochter ist zum Beispiel in Sevilla in die Volksschule gegangen und hatte zweimal in der Woche Sevillanas-Unterricht.
Aber das ist paarweise?
Nein, als,
Moment, Herr Zellinger, bitte.
Das ist so wie bei uns, das mit dem Walz, also da gibt es wirklich eine Durchdringung,
ja.
So wie bei uns jeder mit 16, 17 einen Walzer Tanzkurs machen muss, machen dort wirklich in Andalusien, in Sevilla, flächendeckend alle jungen Menschen
okay. Zweimal
in der Woche, also nicht wie bei uns einen Tanzkurs, sondern in der Volksschule,
ja.
Dienstag und Donnerstag Nachmittag haben sie 2 Stunden
okay. Sevillanas.
Okay. Also das ist wirklich...
Ja, ist eine schöne Sache.
Ja.
Nein, sollte man bei uns auch machen?
Ja,
also. Wenn die Männer mehr tanzen. Sevillanas natürlich.
Ja. So, hat noch jemand eine Frage? Bitte, der Herr, der danke.
Wir melden, weil das wären Klischeebilder ausgesprochen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Ich traue mir das deswegen zu besorgen, weil wir sind seit über 50 Jahren vorher nach Spanien. Und wenn Sie dann wo im Norden zum Beispiel, wo in Asturien sind oder in Galizien, und Sie erwähnen Wort des Gitanos, dann drehen sich alle Leute um. Das ist ein Klischeebild, dass man glaubt, dass die Spanier sehr gut mit den Zigeunern leben können. Das mag wohl vielleicht gerade noch in Andalusia sein, aber spätestens waren Sie in Extremadura, also in einem anderen Armenhaus, dann werden die sagen, werden Sie hören davon, wir wollen mit denen überhaupt nichts zu tun haben. Sie schauen herab auf die, die möchten mit denen überhaupt nichts zu tun haben, denen gefällt die Musik hinten und vorne nicht, wenn sie nur nach Toledo gehen und sie fragen dort, ich habe da 2 Monate gearbeitet, sagt, was Flamenco, das ist ja fürchterlich für uns zum Anhören. Die haben halt was anderes. Aber so ein Bild aufzuzeigen, dass die in der Gesellschaft, in der spanischen Gesellschaft verankert sind, heute fürs größte Gerücht.
Also in Andalusien ist es auf jeden Fall so.
Spanien ist ja nicht nur Andalusien,
aber
nicht
nur in Andalusien.
Ist die größte Provinz, aber das ist schon wohl groß genug, aber die Iberische Halbinsel ist riesig groß und wenn Sie mit Katalanen reden wollen oder mit Valencianer, na, die werden noch was anderes erzählen über die Gitanos. Das möchte ich schon festhalten.
Es ist ganz verschieden. Es hat natürlich auch mit sozialen Strukturen zu tun. Aber in Barcelona zum Beispiel ist die Flamenco-Kultur ist der zweite Standpunkt eigentlich nach Andalusien. Ja? Also ja, dass das dort nicht verankert wäre, das halte ich für Gerücht. Aber habe ich vorher gesagt, also nicht 90%, ja, aber
das macht nichts, aber es ist darum gegangen, wie weit die Gitanos in Spanien anerkannt werden. Und da muss ich halt über Andalusien hinausschauen.
Ne? Nein, aber man muss auch...
Die Situation dort nicht. Und mich wundert es eigentlich, dass Sie erzählen, dass Sie von Fischer und Gemüsebauer sind. Das wundert mich total. Also,
nein, heute noch sind Fischhändler und Fleischer zum Beispiel zwei ganz typische Berufe.
Es ist eine Wiederbelebung dieses Gedankens sehr stark bemerkbar, wie zum Beispiel in Granada, da gibt es auf einmal eine Straße, wo lauter arabische Geschäfte sind. Das sind kein einziger Zigeuner eigentlich, meiner Meinung nach, dort. Also, ich voriges Jahr dort war, das sind halt Teehäuser und da gibt es alles
ja
andere.
Ganz
aber Gitanos direkt in der Ort war eigentlich nicht zu bemerken.
Naja, nur weil Sie die nicht bemerkt haben, heißt das nicht, dass die dort nicht sind.
Klar kennt man es auch vom Äußeren heraus. Merkt
nein, tut man nicht. Ja, ich kann Ihnen 10 Beispiele zeigen, wo ich wetten würde, Sie würden ihn nicht erkennen.
Ich möchte auch nicht falsch hinstellen, aber ich finde das Bild, was hier gezeichnet wird, ist meiner Meinung nach nicht richtig.
Haben Sie die Gitanos gesehen, die ich gezeigt habe?
Ja,
also dann schaue ich mehr Gitaner aus. Ja.
Das traue ich mir jetzt nicht sagen. Das
Ich
will nicht unhöflich sein. Aber
nein, das hat ja mit unhöflich nichts zu tun. Nur es geht wieder mal um diese Vermischung. Ja? Nur weil in Granada jetzt zum Beispiel die arabischen Einflüsse, viele Mauren, da sind viele Araber dort sind, das heißt ja nicht, nur weil sie nicht gesehen haben, dass die Gitanos nicht da sind. Ich habe vorher gerade erzählt, dass zum Beispiel von Granada gar nicht zu reden, im Norden von Granada 20 Dörfer gibt, wo der Anteil der Gitanos mehr als 15% der Bevölkerung ausmacht und wo sie alle, wie alle anderen auch leben. Natürlich gibt es gerade jetzt, Spanien ist in der Krise, die betrifft die Gitanos genauso und natürlich sind nicht alle gleich, aber es gibt sehr viele Orte und Jerez ist keine kleine Stadt. Jerez ist, glaube ich, wie Linz, Ja? Und da gibt es zwei Viertel, die total durchmischt sind. Und ich würde mich nicht wetten, trauen, wer da jetzt Ritano ist und wer nicht. Ja? Und wir, dass es im Norden anders ist, aber auch nicht überall. Extremadura zum Beispiel hat eine ganz große Flamenco- und Ritano-Kultur. Also da muss man es schon sehr, sehr genau kennen. Bitte.
Die Situation mit den Gitanos hat sich auch in Spanien an unterschiedlichen Orten sehr unterschiedlich entwickelt. Beispielsweise sagt der Mateo Soleal, ein Flamenco-Sänger aus Jerez. In Jerez gibt es keinen einzigen Gitano Puro mehr, das heißt einen reinen Zigeuner von der Herkunft her. Und Granada ist zum Beispiel ein Beispiel, das gilt als Stadt, wo sehr viele Gitanos noch Bettler sind und die sich auf eine andere Art sehr stark abgrenzen von der Mehrheitsbevölkerung. Während in Jerez, da ist die einheimische Bevölkerung auch stolz auf ihre Gitanos, die Kultur stark geprägt haben. Also es ist auch innerhalb von Andalusien gibt es da sehr große Unterschiede, was Integration betrifft und was Selbst- und Fremdbild von den Gitanos betrifft. Und gerade in einer Stadt wie Jerez beispielsweise sind die Gitanos so gut integriert, dass sie eigentlich den Flamenco brauchen, um sich ihrer eigenen Identität sicher zu sein, beziehungsweise um etwas haben, mit der sie ihre eigene Identität präsentieren können. Ja? Also da kriegt das nochmal einen anderen Stellenwert. Und diese Gitanos in Jerez, ich sage jetzt einfach einmal so, die schimpfen zum Teil sehr auf die Gitanos aus Granada, die dann zur Fähre kommen und dort eigentlich ein schlechtes Image von den Gitanos irgendwie wiederbeleben, fördern und so. Das kann natürlich auch ein Vorteil sein.
Aber es gibt ja andere Städte auch, wie Lebrija zum Beispiel, in Moron gibt es auch
genau.
viele Gitanos.
Genau, wie gesagt, das ist ganz unterschiedlich.
Wie du gesagt hast, wir haben ja 6 Jahre in Sevilla gelebt und seit wirklich 20 Jahren in ständiger Verbindung. Und was natürlich in Sevilla auffallend ist, die Zigeuner, die man wahrnimmt, das sind die, die auf der Straße stehen und betteln,
Rosen verkaufen,
Parkplätze verkaufen. Aber ich würde sagen, das sind vielleicht 5%. Ja? Also das heißt, die nimmt man dann wahr und sagt, die mag man natürlich nicht, aber die mag man genauso wenig, wie man bei uns Bettler mag, egal ob es Österreicher oder sonst irgendwer sind. Nicht? Aber der Großteil der Gitanos, die nimmt man als Tourist oder weil man kurzfristig dort ist, ja gar nicht wahr, weil die in ihren Vierteln leben und ihr Leben leben. Nicht?
Ja, hat noch jemand oder möchtest du noch mehr Erklärungen geben aus deiner Erfahrung? Oder?
Nein, ich kann es einfach nur so sagen. Ja, ich war auch bei Gitanos zu Hause. Es unterscheidet sich äußerlich überhaupt nicht. Sie sagen zwar von sich selbst, also sie leben ihre Kultur, aber das ist von außen jetzt nicht erkennbar. Die gehen alle in die Schule, die arbeiten alle, soweit sie Arbeit haben und wohnen im Reihenhaus in einer Wohnung. Ja, also ich glaube auch, und was bei uns zum Beispiel auch unser Problem im Umgang mit den Roma oder ist auch, wer von uns kennt denn einen? Ja? Wo denn?
Ja? Ja, Moment,
ja, du,
Moment,
aber hier, Moment, weißt du, hier,
Moment,
wir reden Mikro, hier über Menschen, die wir überhaupt nicht kennen. Ja, du kannst jeden fragen. Eigentlich kennen tue ich keine. Habt ihr schon einmal einen gesehen? Ja, die auf der Landstraße oder die. Ja, wir haben keine Ahnung. Ja. Und von denen in Oberwart haben wir auch keine Ahnung. Bei uns gibt es einfach keine Berührungspunkte.
Ja, könnten wir uns Spanien als Vorbild nehmen oder zumindest.
Ja, können wir eben, ich will es auch gar nicht so sagen, weil bei uns die Situation eine ganz andere ist. Ja? Aber was sicher so ist, dass in Spanien auch sehr viel dafür getan wird. Die Bildung, die auch Mimositäten irgendwie herunterzuspielen. Bei uns werden Mimositäten immer hinaufgespielt. Dort nicht. Man schaut, dass man etwas für sie tut, bekommt auch etwas zurück und bemüht sich um sie und bemüht sich auch dieses Image zu ändern, was bei uns ja auch nicht passiert. Es könnte ja auch, was weiß ich, eine Fernsehsendung geben über die Sinti in Oberwart oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja, sie sind ja bei uns weder medial noch sonst irgendwo präsent. Eigentlich gibt es bei uns gar nicht. Mhm.
Gibt es noch Fragen? Jetzt zu musikalischen Eindrücken oder...
Da haben wir zwei Parade-Gitanos, Dorantes, der Pianist, ist der bekannteste Flamenco-Pianist eigentlich, Gitano de pura cepa, wie er selber sagt, also alles von allen Seiten nur Gitanos, lebt in einem Reihenhaus, in einem Vorort und singt hier mit Esperanza Fernandez, eine der berühmtesten Gitano-Sängerinnen, die Hymne der Gitanos auf Caló, Jelem Jelem. Hoppala, ich höre nicht.
Ton.
Weiß nicht, wo der Ton ist.
Dos gitanos de honda tradición. Esperanza Fernández, gitana de Triana.
Wo ist denn das Fräulein?
Y David Orantes, gitano de Lebrija, interpretan el himno internacional gitano.
Ha.
Un himno en romaní, inspirado en la tragedia de los gitanos recluidos en los campos de concentración nazis, que los gitanos de todo el mundo sienten como suyo y que les habla de su lucha de pueblo errante cuyo destino ha sido siempre andar y andar. Anduve en romaní, gelen gelen.
Romeo, mi romine.
Das ja. war eigentlich wieder ganz anders als die...
Jalem Jalem ja. ist die Hymne der Gitanos, also auch im Osten.
Nicht okay, ja. Also ganz unterschiedlich, nicht? Also
in einem großen Konzertsaal, ja. immerhin.
Sehr spannend, ja. Wann bist du eigentlich mit Flamenco in Berührung gekommen? Oder hast du anders gedacht, dass dir das gefällt? War das noch bevor ihr nach Spanien gegangen
ja,
seid?
Ja, das war lange vorher.
Wirklich,
ich habe eigentlich eben immer getanzt, aber meinen Tanzstil nicht gefunden. Den habe ja. ich dann hier im Tanzstudio von der Erika Gangel gefunden.
Aha,
ja. Das war eine, die erste eigentlich, die damals spanische Tänzer eingeladen hat,
aha.
um Kurse zu geben.
Ja.
Und da habe ich angefangen und bin dann sehr bald natürlich nach Spanien gefahren zu Kursen
mhm.
und dann in Sevilla jeden Tag eigentlich ja, in die ja. Akademie gegangen.
Ja. Habt ihr, wie lange habt ihr gelebt? In
also ich zwischen 4 und 6 Jahre, ja, das war ja. Ein bisschen unterschiedlich. Und in ich bin dann, als ich zurückgekommen bin, habe ich auch Flamenco unterrichtet hier, mhm. Flamenco-Tanz. Und ich mhm. habe über 20 Jahre eigentlich getanzt.
Ja, und wir durften heute einiges von deinem Wissen und von deiner Erfahrung erfahren und erleben. Du hast auch tolle Bücher mitgebracht.
Ah ja, sehr gerne übrigens. Ich habe eine Auswahl einfach mitgenommen.
Nur zum Anschauen. Also dann würde ich sagen, reichen wir das einmal herum, Herr Zellinger. Bitte sind Sie so nett und beginnen Sie, die Bücher weiterzureichen. Wir tun uns ein bisschen schwer für diese Seite. Wir zählen es und das wird alle zurückkommen.
Aber okay. Kann ja jeder nachher kommen. Okay. Aus, oder? Hm? Fertig.
Ja, Moment. Wenn es keine Fragen mehr gibt, also vielleicht kann man an der Bar nachher noch Sachen erfragen. Ich nehme an, Susanne bleibt noch etwas da und wird ein Glas Wein, einen guten Rotwein trinken mit mir. Ja, dann sage ich herzlichen Dank und wunderbarer Abend. Herzlichen Dank nochmals und auch fürs Kommen. Und wie gesagt, bleiben Sie noch etwas. Ich habe noch eine Ankündigung zu machen. Jetzt brauche ich meine Brille, ohne die geht es nicht mehr ganz. Ja, die nächsten Kepler-Salon-Abende, da geht's. Das ist am Montag, den 16. Das ist der Rosenmontag. Da gibt's Mundamentales, also Sie haben richtig gehört, Mundamentales, Glaube, Wissen, Hoffnung. Das selbsternannte Expertentrio Original Linzer Worte wird zu Gast sein, unter anderem Professor Klaus Putschinger, Präsidentin Dominika Meindl und Ingenieur René Monet. Und lassen Sie sich überraschen, es wird sicher ein Faschings, also Rosenmontag-Thema sein. Wie ich gehört habe, Verkleidungen der Gäste sind erwünscht, also nicht zwingend, aber erwünscht. Und am Montag, den 23.02. ebenso 19.30 Uhr hier im Salon, ist das 5. Surprise, was wir anbieten, aber da haben wir jetzt schon das Thema dazu. Asteroid Now, warum die Zukunft der Menschheit in den Sternen liegt. Es spricht Florian Freistetter. Ja, kommen Sie und hören Sie sich das an. Das ist sicher sehr interessant. Danke vielmals und einen schönen Abend noch.